I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallöchen.
Ich grüße Sie.
Wir haben uns eine Weile nicht mehr blicken lassen.
Ja.
Aufgrund eines Vorfalls, den du erlebt hast. Und wir reden heute darüber. Für alle, die wissen wollten, was dir passiert ist am 11.11. in Bremen. Ich glaube, du darfst noch nicht alles sagen, weil da der Prozess läuft.
Ja.
Und weil, ne, weil das den Prozessablauf hindern könnte.
Ja, oder nachteilig sich für mich auswirken könnte.
Ja, was doof wäre. Und deswegen halten wir uns ein bisschen begrenzt mit den Informationen darüber. Aber ich glaube, worüber wir hauptsächlich sprechen wollten, ist, was das psychisch mit einem macht, glaube ich. Das ist schon heftig. Das hängt einem noch deutlich länger nach als wahrscheinlich deine physischen physischen Narben und Verletzungen. Wenn du möchtest, fang erstmal damit an zu erzählen, was genau passiert ist. Ich kann nur sagen, du warst auf dem Weg nach Bremen und das Letzte, weil wir haben immer die Abmachung, ich sag dir immer, wenn du losgehst von zu Hause auf Tour, sage ich immer, bitte schreib mir kurz, wenn du gut angekommen bist. Entweder am Bahnhof oder dann im Hotel.
Was ich gemacht habe.
Nicht ganz. Du hast mir 10 Minuten, bevor das passiert ist,
habe ich dir geschrieben.
Hast du gesagt, Zug kommt gleich an, ich bin gleich am Bremer Hauptbahnhof. Und das war ungefähr so um 17.20 Uhr und das war erstmal das Letzte, was ich von dir gehört hatte.
Oh ja. Krasser Shit.
Ja.
Was für eine Ironie, ne? Ich werde eingeladen vom Bremer Schlachthof. Was für eine Ironie. Ah, ich bin aus dem Zug gestiegen und ich bin die Treppen runter, den Gleis. Und da war ein Typ, der mit seinem Kumpel gequatscht hat und der hat wie wild gestikuliert. Und ich bin voll in diese Geste reingelaufen und hätte ich das nicht geblockt, hätte er mir ins Gesicht damit geschlagen.
Okay.
Und er ist sofort explodiert. So, ey, was, Mann? Was?
Also du hast nur zu ihm gesagt, pass auf.
Ja, ich war total ruhig. Ich habe ihn auch nicht ernst genommen. Der war 2 Köpfe kleiner. Das war 17 Uhr, mitten in der Passage.
Also du hast auch gar nicht den Anreiz gehabt, ihn zu provozieren. Du wolltest ihn nur vorsichtig darauf hinweisen, dass er etwas vorsichtiger gestikuliert.
Ich war auch in Eile, es war 5:30. Ich musste noch ins Hotel einchecken, um 18 Uhr ist Soundcheck. Und
war es knapp dran.
Ich war sogar geschockt, dass er so aufgemuckt hat. Wo ich dachte, Alter, bist am Arsch. Du hast mir gerade einen geschmiert. Und der war so, was, so nach oben. Ich war auch geschockt. Also, wo ich dachte, hey, jetzt hier, 17 Uhr, mitten in der Passage, Video überwacht vor all den Leuten.
Ja.
So, und ich bin 3 Köpfe größer, was wird das? Und der hat da rumgebrüllt, ich habe kaum was verstanden. Und ich habe ihm in Ruhe gesagt, ey, hier laufen Leute, pass auf. Und er ist die Treppen hoch, ich bin gegangen. Und ich habe versucht, im Handy zu gucken, in welches Hotel ich muss, weil du hast ja Bremer Bahnhof ist ja wirklich eine lange Passage.
Und verschiedene Ausgänge.
Genau, und ich hatte keinen Bock jetzt falsch raus, wieder den Weg zurück.
Ja.
Und ja, mein Kompass hat nicht funktioniert. Dann bin ich wieder umgedreht und dann stand ich wieder so, dass ich ihn gesehen habe oben am Gleis.
Also er stand oben am Treppenabsatz.
Ja, genau.
Es war schon eine relativ lange Treppe von den Gleisen hoch zu dieser Passage.
Okay. Genau. Und unsere Blicke haben sich getroffen und wie gesagt, ich habe ihn nicht ernst genommen. Ich war auch nicht aus Stress oder irgendwas, aber ich wollte mir auch nichts gefallen lassen. Ich wollte einfach sagen, so hey, du kannst mich mal.
Wer will sich dann was gefallen lassen?
Ja.
Also ich weiß auch ich, dass ich mich damit in Gefahr begeben kann, aber wenn irgendwelche Vollidioten, die mein Vater sein könnten, mich auf der Straße catcallen und ich mich scheiße dabei fühle, dann rufe ich dann auch Halsmaul zu. Obwohl ich mich damit man will sich auch nicht alles einfach gefallen
lassen,
das geht ja nicht.
Absolut, sollen wir jetzt alle auf den Boden gucken und weiterlaufen?
Nee, natürlich nicht.
Und der stand da oben und hat da mit seinem Kumpel, die haben da auf mich gedeutet und der hat so gewunken, komm her. Und ich war so, komm selber her. Ich habe das als Bluff gesehen, meinen Bluff gegen sein. So, Putin sagt, ich habe Atomwaffen, USA sagt, wir auch. Und alle sitzen so am roten Knopf. Aber seit 80 Jahren passiert gar nichts. Okay, so yeah. ungefähr.
Yeah.
Und ich bin dann hoch. Mit meinem ganzen Gepäck und alles bin ich zu ihm hoch. Und der kam, der hat direkt angefangen, von der Treppe auf mich runter zu kicken.
Ja.
Und ich habe mit dem Gepäck den ersten Kick geblockt, den zweiten geblockt.
In der Hand
genau.
Gehalten, so.
Und dann bin ich so, dann bin ich in die Ecke und auf einmal sehe ich, er hat eine Klinge. Das war kein Messer, das war so ein Werkzeug, so ein Entgrater, der aber anscheinend verflucht scharf.
Die haben halt schon eine scharfe Klinge.
Ja.
Ne? Also die sind auf einer Seite, glaube ich, stumpf, um irgendwie was zu, weiß nicht, so zu vorsichtig zu, weiß nicht, zu schaben oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wofür man das genutzt. Aber auf der anderen Seite haben die halt eine.
Ja.
Rasierklinge, also wirklich wie eine Rasierklinge auf der anderen Seite.
Ja.
Ja.
Und ich habe sofort gerufen, dass er ein Messer hat. Ich habe nur die Klinge gesehen, die aus seiner Faust geguckt hat. Er hatte ein Messer.
Hatte das so in der
Bin ich mir nicht mehr sicher, ob man das so heben kann, weil die Fotos, die ich von dem Entgrater gesehen habe, haben einen echt langen Griff.
Ja.
Ich bin mir nicht.
Aber vielleicht hat er das hier in der Hand gehalten, es hat trotzdem zwischen den Fingern durchgeguckt, wie auch immer. Keine Ahnung.
Möglich wäre es. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und ich habe geschrien, er hat ein Messer, hat ja keiner reagiert, keiner will der Nächste sein, ist ja klar.
Ja, verständlich.
Und ich bin dann in dem Moment wirklich runtergefahren, einfach aus Gewohnheit von Wettkämpfen, in der Kampfsituation. Ich war wirklich jetzt nicht entspannt, aber sehr fokussiert und ich hatte nur seine rechte Hand so im Fokus.
Also du hattest trotzdem die Möglichkeit, recht rational und klar zu denken in dem Moment.
Ich habe nicht gesehen, dass ich Spielraum hatte, wegzulaufen. Das kam mir gar nicht in den Sinn.
Ja.
Aber ich habe gemerkt, okay, er steht oben an der Treppe, ich unten. Sieh zu, dass du hochkommst und er unten. Und ich habe gedacht, ich bin schneller als er und habe versucht, ihn umzudrehen. Am besten auch, ihn die Treppen runterzuschubsen.
Okay.
Und ich habe ihn gepackt und gedreht und ihn die Treppen runtergeworfen.
Und was ist in der Zeit passiert?
5-mal hat er mich erwischt.
Also quasi in dem Moment, als du ihn einfach nur gepackt und umgedreht hast, hat er wie wild auf deine Schulter eingeschlagen.
Der hat versucht, glaube ich, an mein Gesicht zu kommen. Ich glaube, der wollte mich entstellen, der wollte mich markieren.
Keine Ahnung.
Weil der hat immer hier wirklich hier oben an die Schulter und ich habe mein Gesicht eigentlich mit der Schulter so zugehoben.
Der hat dich ja auch relativ weit oben getroffen in der Schulter. Ne?
Und da frage ich mich, warum. Also am besten wäre es ja wirklich gewesen in den Magen, in die Rippen oder. Aber der wollte, glaube ich, an mein Gesicht damit.
Keine Ahnung, werden wir nie rausfinden.
Werden wir nie rausfinden. Und als er die Treppen runter, er ist nicht runtergeflogen, da habe ich mich vergriffen. Sondern er ist die Treppen fast wie runter gerannt. Also er konnte sich noch halten. Aber in der Zeit, wo er die Treppen runtergezischt ist, hat er mir noch quer über den Hinterkopf gezeichnet.
Boah.
Also der hat es schon auf meinen Kopf abgesehen gehabt.
Also zumindest irgendwie hier in der Gegend, was auch immer er vorhatte. Aber
ich glaube, der wollte mich markieren.
Wahrscheinlich, ja.
Und der kam sofort wieder die Treppen hochgerannt. Und dann habe ich ihn mit so einem Kick zum Kopf abgestoppt. Es war jetzt nicht so ein Sidekick. Dafür hatte ich nicht genug Zeit, aber so ein Pushkick zum Kopf und habe ihn auch direkt so ins Auge getroffen.
Also wirklich voll ins Gesicht.
Voll ins Gesicht und er ist zurück und hat danach sofort aufgegeben. Der hat sofort das Handtuch geschmissen. Das war, als hätte ich ihn rausgeholt aus der Rage.
Aber es wirkte nicht so, als hättest du ihn irgendwie sehr verletzt, sondern es war wirklich so ein, so ein kurzer Wachrüttler. So, what the fuck ist gerade passiert?
Ja.
Okay.
Ich habe ihn nicht ernst, aber der ist schon nach hinten geflogen.
Ja.
Aber auch nicht stark und er war sofort wach und dann auf einmal war er total traumatisiert. Ich habe nichts gemacht.
Das ist immer so wie so ein Mantra vor sich hingeprabbelt.
Du bist selber schuld, ich habe nichts gemacht und ich habe immer wieder gerufen. Und dann kam echt schnell die Polizei. Also 5 Leute, 4 Mann, eine Frau, Bomberjacke.
Ich meine, an Bahnhöfen sind ja auch oft Polizeistationen direkt da drin, gerade wegen solcher
Vorfälle. Da ist direkt eine Polizeistation.
Ich kenne das auch hier in Köln, in Stuttgart, überall sind direkt Polizeistationen.
Die waren echt schnell da mit Hund und allem, die ganze Patrouille, die waren voll am Start. Haben ihn in Gewahrsam genommen, haben mich bandagiert und alles. Und ich habe auch echt spät gemerkt, dass er mich erwischt hat. So, ich habe gemerkt, ich blute. Ja, alles läuft runter. Mein Nacken war kalt, alles hat geklebt.
Boah.
Und dann nochmal 15 Minuten später, während die meinen Kopf bandagiert haben, die gesagt, komm, zieh mal deine Jacke aus, lass mal gucken, ob noch alles heil ist. Und wir haben die Jacke nicht richtig weggekriegt, weil alles geklebt hat. Es war alles blutverschmiert. Der hat richtig durch den Muskel durch, also kommt voll rein, also keine Sehne, keine Arterie, aber
in den Muskel direkt.
Voll, voll rein.
Was war das Erste, was du zum Polizisten gesagt hast?
Boah, ich glaube, ja, ohne Witz, ich war so gaga. Ich habe gesagt, ja, hey, könnt ihr das noch bandagieren? Ich muss noch zum Auftritt oder so, kann man das irgendwie? Und die sagen so, nein, Mann, du gehst heute nirgendwo hin. Und ich denke so, oh, fuck, Alter, weil ich hatte, das Krasse war, ich hatte so eine richtige Wichsroute. Ich war in Kiel, dann musste ich runter nach Stuttgart und wieder hoch nach Bremen. Und ich dachte mir, oh, jetzt bin ich in Bremen, ich habe es gleich geschafft, der das letzte so Tag.
Letzte Auftritt.
Und mein einziger Gedanke, als ich so zerstochen da saß, du Pisser, jetzt muss ich nochmal nach Bremen rausfahren. Das war so wirklich, ich war wirklich nur so aufs Minimum beschränkt. Also ich konnte gar nicht klar denken. Ich habe gefragt, darf ich telefonieren? Die haben gesagt, ganz kurz nur, weil wir müssen dich bandagieren und alles. Und ich
musste erstmal den Auftritt absagen.
Darum ging es mir eigentlich nicht. Mir ging es darum, ich konnte dich nicht anrufen, weil ich dachte, wenn ich dir jetzt erzähle, ich wurde abgestochen und dann lege ich auf und erzähle dir später alles, dachte ich jetzt.
Dann kriege ich einen Herzinfarkt.
Genau. Also habe ich erstmal meinen Agenten angerufen und gesagt, ey, sag den Auftritt ab, abgestochen, ich habe keine Zeit, ich rufe zurück. Und wenn ich dann raus bin aus dem Krankenhaus und so, hätte ich den Rest erledigt gehabt. Aber ja.
Ja, und dann habe ich um, glaube ich, 18 Uhr etwa, also so, glaube ich, eine knappe halbe Stunde, nachdem du mir geschrieben hast, ich bin gleich am Bremer Hauptbahnhof, ruft mich auf einmal dein Manager an.
Ja.
Und ich dachte, am Samstagabend, es war 11.11., es war Halligalli in Köln, ne? Karnevalsbeginn und so. Immer ein Tag, an dem ich mich verstecke und zudem, es war noch ein Samstag, waren noch super viele Touristen hier in der Stadt, um Karneval mitzufeiern. Ich habe keinen Schritt aus dem Haus gemacht. Ich saß nur hier auf dem Sofa und habe irgendwie Fernsehen geguckt und versucht, diese wahnsinnig laute Musik aus allen Richtungen irgendwie auszublenden. Und dann kriege ich einen Anruf von ihm am Samstagabend. Ich meine, wir sind auch gut mit deinem Manager befreundet, aber ich dachte, warum ruft er mich am Samstagabend an? Was ist da los? Und dann gehe ich ran, sage, hey, was geht, alles gut, so. Und dann, er hat über die Freisprechanlage telefoniert im Auto und hatte auch seine Partnerin dabei. Und sie sagt dann sofort zu mir, bist du zu Hause, bist du alleine? Ich so, ja, ich dachte, vielleicht sagen die mir jetzt, wir wollen übrigens mitteilen, Nikita kriegt den deutschen Comedy-Preis. Also ich hatte zuerst gedacht, sowas kommt jetzt.
Ja, ne? Ein Autogramm habe ich gekriegt.
Ja, das den Preis, ja, genau. Und er hat gesagt, ich so, ja, ich bin daheim, alles gut. Ja, Nikita hat uns gerade angerufen, der wurde am Bremer Bahnhof mit einem Messer angegriffen. Ich habe richtig gemerkt, ich habe aufgehört zu atmen, mir ist richtig schlecht geworden. Ich war so, was? Das war, für mich war das gar nicht in meinem Horizont. Ich meine, wir wissen, dass viel Scheiße oder an solcher Kriminalität, Körperverletzungen, auch Morde und sowas in den letzten Jahren hier in Deutschland vermehrt passiert sind, auch von so Jugendgruppen und so, die Rentner angegriffen haben. Aber ich habe im Leben nicht gedacht, dass jemand so bescheuert ist, einen 2 Meter großen Typen wie dich in Lederjacke anzugreifen.
Deswegen hat er das Messer gezogen.
Das haben wir jetzt auch bisher vermutet.
Weil
ne?
er so keine Chance gehabt hätte.
Weil er seine Chancen wahrscheinlich recht gering eingeschätzt hat. Aber er hätte den Konflikt auch überhaupt nicht eingehen müssen. Also ihr seid ja eigentlich auseinandergegangen und dann hat er oben auf der Treppe wieder aufgemuckt und ging auf dich los. Mhm. So. Ja, und dann hat mir dein Manager erzählt, dass du nur kurz angerufen hättest und er sitzt ja in Hamburg und hat doch gesagt, ne, die beiden sofort, wir sind schon im Auto, wir sind auf dem Weg nach Bremen. Wir holen ihn dann ab, warten, bis er im Krankenhaus fertig ist und wir nehmen ihn mit nach Hamburg, dass er nicht alleine ist. Und ich saß erstmal hier, ich glaube, mein Herz hat wahrscheinlich für eine Viertelstunde ausgesetzt gefühlt. Ich habe kaum Luft bekommen. Und dann habe ich bei dir stumm geklingelt. Ich habe angerufen die ganze Zeit. Ich glaube, am Ende habe ich 18 Mal oder sowas für dich versucht zu erreichen. Ich wusste, dass du mich anrufst, wenn irgendwas ist. Aber ich war so im Schock. Ich wollte dich hören. Ich wollte mich vergewissern, dass es dir okay geht. Also den Umständen entsprechend, aber dass alles okay, dass du noch lebst. So. Weil auch dein Manager wusste nicht genau, wie schlimm das ist. So. Er war aber relativ ruhig geblieben. Und irgendwann hatte ich dich erreicht. Und da warst du schon im Krankenhaus.
Ja, kurz vorm Nähen.
Genau, da hatte die Polizei und dann auch der Krankenwagen hat dich geholt, da hat man dich auch nochmal ein bisschen verarztet und die Verbände und sowas aufgefrischt, aber da warst du, glaube ich, kurz davor, dann genäht zu werden. Mhm. Unser Hund wuselt rum, nicht stören lassen. Und ja, dann habe ich dich zum ersten Mal gehört und dann, das war erstmal, also ich war erstmal erleichtert, Aber ich hoffe, ich darf das sagen. Ich glaube, in dem Moment, als ich dir gesagt habe, dein Manager und seine Partnerin kommen, die holen dich ab, hast du angefangen zu weinen.
Ja.
Einfach, dass jemand kommt, sich um
dich
kümmert.
Dass sich jemand um mich kümmert.
Und weil ich konnte nicht kommen. Ich konnte ja am Samstagabend an Karneval nicht raus. Wer die Bilder online des Kölner Bahnhofs gesehen hat, der weiß, wie viel hier los war. Die Leute sind so durch die Bahnhofspassagen gelaufen. Ich hatte keine Möglichkeit, zu dir zu fahren.
Ich dachte, alleine jetzt in Bremen im Hotel da irgendwo sitzen, verwundet und so. Das hatte ich jetzt.
Und das war auch einfach, also ne, wie gesagt, wir sind mit deinem Manager befreundet, aber das war schon auch mal ein riesen Freundschaftsbeweis einfach seinerseits und die haben nicht einen Moment überlegt, die waren sofort unterwegs zu dir und da war es bei mir auch aus. Da habe ich auch angefangen zu heulen, ich war fertig und ich war einfach nur froh, dass sich jemand um dich kümmern kann. Hatte natürlich Gewissensbisse, dass ich nicht kommen konnte. Ich hätte jemanden für den Hund organisieren müssen. Wir haben hier in Köln, wir haben kein Auto. Wir leihen uns immer zur Not eins. Aber ich hätte um 18 Uhr kurz am Samstagabend hier nicht einfach zugefahren
Vorstellung,
können.
Dass du nachts nach Bremen mit dem Zug fährst.
Nach dem, was dir auch passiert
An dem Gleis ist, aussteigst, wo ich geschnetzelt wurde. Das
war schon erstmal heftig.
Übel. Es ist, ja, absolut.
Aber jetzt, also du bist dann, ne, der Manager hat dich abgeholt, hat dich mit nach Hamburg gebracht, da warst du ja schon komplett genäht.
Ja.
Du hattest dann auch nochmal mit der Polizei telefoniert an dem Abend, dass alles so quasi eine Aussage aufgenommen wurde. Und dann warst du erstmal bei ihm. Wann kam denn so der, also wann hast du denn wirklich realisiert, was dir passiert ist? War das erst nach dem Krankenhaus, war es im Krankenhaus oder schon weiter vorher?
Tage später. Ja, Tage später.
Ja.
Boah, und das hat mich in so ein Loch geworfen. Ich war auch extrem paranoid. So ab dem dritten Tag hat es mich eingeholt.
Ja.
Weil die ersten Tage war ich noch so ein bisschen stolz auf mich. Ich konnte ihn abwehren. Ich habe streng nach Handbuch gehandelt, wie ich das von zig Trainern gelernt habe.
Also ich glaube, nicht viele können behaupten, dass sie in so einer Situation wirklich rational handeln können. Ich meine, in dem Moment wird unser Nervensystem mit Fight or Flight aktiviert, beziehungsweise ich würde gerne noch ein drittes hinzufügen. Ich sag's nochmal. Ich würde gerne noch ein drittes hinzufügen. Fight, Flight or Freeze.
Mhm.
Man darf nicht vergessen, dass man in so einem Moment auch oft in eine Schockstarre gerät, was zum Beispiel häufig Frauen passiert, wenn ein sexueller Übergriff kurz davor ist, stattzufinden. Du bist so erstarrt, dass du einfach nicht weißt, was du machen sollst. Und deswegen hatten wir damals in der Podcast-Folge, komischerweise ein paar Wochen vor dem Vorfall, hatten wir noch gesagt, dass Selbstverteidigungskurse wirklich problematisch sind, weil sie dich nicht auf diesen Moment vorbereiten, wenn dir wirklich sowas passiert. Es reicht nicht, wenn du körperlich darauf vorbereitet bist. Hier musst du bereit dafür sein, dich zu wehren und vielleicht auch zur Not jemanden lebensgefährlich zu verletzen, um selber da rauszukommen. Also ich müsste wahrscheinlich jemanden so sehr verletzen, weil ein Mann mir einfach überlegen ist körperlich. Ich habe als Frau nicht diese Muskelkraft und also du kannst auch stolz darauf sein, dass deine Erfahrung als Kampfsportler und auch als Türsteher dir diese Möglichkeit gegeben hat, wirklich, ich habe da so ein bisschen an Sherlock Holmes gedacht, die Filme mit Robert Downey Jr., wo kurz die Zeit so stehen bleibt und er berechnet, wie er den Gegner jetzt wann, wo, wie schlägt und ihn umdreht. Ich glaube, den Moment hattest du auch, zu wissen, okay, er hat jetzt ein Messer, ich gucke nur auf seine Hand. Ich muss gucken, dass seine Hand nicht irgendwo in die Nähe meiner Brust kommt. Du hast sofort zugemacht, ne? Du hast deine Schulter. Du hast das Glück, dass du relativ groß bist, sodass du auch mit der Schulter dein Gesicht schützen konntest. Weil lieber geht's in die Schulter als in die Brust oder ins Gesicht oder in den Hals vor allem. Ne? Da hätte er wirklich eine Arterie treffen können. Und du hast noch in dem Moment dran gedacht, hey, ich kann mir einen Vorteil verschaffen, auch wenn er klein ist, aber er hat einen Vorteil, wenn er oben steht. Ich habe einen Vorteil, wenn ich dann oben stehe. Also hast du ihn gepackt und umgedreht. Weil wir wissen auch nicht, was passiert wäre, wenn du weggerannt wärst. Die Passagen dort waren relativ schmal. Es hätte auch sein können, dass er auf dem Weg dorthin vielleicht auch in jemanden reingerannt und dann auch noch zugestrengt. Keine
Ahnung,
wie
der Typ drauf ist. Oder mich erwischt hätte und dann blute ich aus beim Rennen.
Man weiß nicht, vielleicht wäre er schneller gewesen. Du hattest noch Gepäck dabei und eine fette Lederjacke. Du hättest dir irgendwie erst ausziehen müssen.
Alles stehen lassen müssen.
Ja, aber du hättest auch die Lederjacke. Man kann mit so einer schweren Jacke auch nicht unbedingt gut rennen. Und du bist jetzt kein Ausdauersportler. Du bist Kampfsportler, du machst Krafttraining und alles. Du hast schon eine Kondition, aber ob du so schnell sprinten kannst, ist eine andere Frage. Und er war relativ klein und vielleicht etwas agiler und ein bisschen flinker, dadurch, dass er kleiner
war.
Das war
gar nicht im Horizont.
Du weißt gar nicht, ob er dir irgendwie hätte auf den Rücken springen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir wissen beide nicht, wie weit er hätte gehen können. Aber du kannst wirklich stolz auf dich sein, dass in dem Moment du dieses Programm abrufen konntest, was für eine Chance habe ich, das möglichst glimpflich zu überstehen.
Ich war so in der Enge, ich hatte so wenig Raum, der war so dicht an mir, das war gar nicht in meinem Horizont wegzurennen, das ging gar nicht. Ich habe gemerkt, ja, du musst jetzt Zeit schinden, bis Hilfe kommt.
Ja.
Und wie gesagt, nach dem Kampf, ich war so ein bisschen beflügelt, weil ich dachte, geil, ich habe ihn abgewehrt. Ich habe ihn abgewehrt, ich konnte nach Handbuch handeln, all die Jahre Sport hat sich gelohnt.
Mhm.
Es war, und das Tief kam dann so nach 3 Tagen.
Ja.
Ich war mega paranoid draußen, übel. Jeder, der mich zu lange angestarrt hat, war sofort in meinem Ratio, schlägst du gleich zu? Oder gehst du einfach weiter und guckst auf den Boden?
Mhm.
Weil wenn du nicht gleich zuschlägst, hat er wieder Zeit nachzudenken, wie er dich töten
und
soll.
Und könnte wieder ein Messer dabei haben. So.
Und das war so wirklich, das war die Hölle. Und ich habe unter ständiger Erschöpfung gelitten. Oder auch als wir abends mit dem Hund raus spazieren gegangen sind, wenn sobald einer mit Kapuze an mir vorbeilief, der in sein Handy starrt, gleich rempelt er mich an.
Ich habe es richtig an deiner Hand gemerkt. Mhm. Du hast meine Hand viel fester gehalten, du warst richtig angespannt.
Ich war mega angespannt. Ich dachte, wenn der mich jetzt anrempelt, soll ich ihn gleich ausnocken oder soll ich warten, wie er reagiert? Das war,
also du hattest oft eher Angst, dass du selber überreagierst. Ja. Nicht an sich, dass dir sowas nochmal passiert, sondern...
Ich konnte nicht mehr so in Graustufen denken.
Ja.
Sondern ich hatte nur noch im Horizont, tu gar nichts, entschuldige dich und geh schnell weiter.
Oder volle Kanone.
Mein Vater zum Beispiel, meine Mutter hat mir früher erzählt, mein Vater, dadurch, dass die Kriminalitätsrate in Kasachstan so hoch war,
ja,
war der irgendwann so paranoid, dass wenn ihn jemand nach der Uhrzeit gefragt hat, er sofort zugeschlagen hat.
Wow. Okay.
Weil das auch oft der erste Satz war für einen Raubüberfall.
Mhm.
Hey, hast du eine Uhrzeit? Oder hey, schöne Jacke. Und dann weißt
du. Weil du kurz innehältst und guckst,
ja,
und
dann abgelenkt. Und dann kommen sie und fallen über dich her. Das war heftig. Also auch einer meiner besten Freunde, der hat alle möglichen Kampfsportarten in Kasachstan gemacht und der hat gesagt, die haben ihm dort beigebracht. Also sie haben ihn nicht auf Wettkämpfe vorbereitet, sondern wie er wieder nach Hause kommt. Krass. Weil das Training abends war. Und auch meine Mutter hat erzählt, im Bus ist ihm jemand auf den Fuß getreten und mein Vater hat ihm direkt den Kiefer gebrochen.
Mhm.
Und ich habe das nie nachvollziehen können. Wie am Arsch kann man sein? Und nach dieser Attacke, ich war nicht mal annähernd so im Arsch. Ich habe auch 2 Tage später sofort in Therapie alles abgearbeitet. 3-mal die Woche arbeite ich das ab. Aber ich konnte zum ersten Mal verstehen, warum er so getickt hat. Es reicht, wenn du einmal schwer verletzt wirst.
Ja.
Und bei dir funktioniert nichts mehr. Du hast einen riesen Vertrauensbruch in die Welt.
Mhm.
Zum einen, weil niemand eingreift, was ich auch verstehen kann. Zum anderen, du bist allein auf dich gestellt und ich habe den völlig unterschätzt.
Mhm.
Ich glaube, ich habe ihn schon richtig eingeschätzt. Ich habe nur seinen Kollegen nicht gescannt. Der hat ihm ja das Messer gegeben.
Das hast du vorhin nicht erwähnt, genau.
Ja.
Also er selber hatte das Messer gar nicht dabei, sondern... Das war ein anderer,
ja,
der ihm das Messer zu,
der hat ihm dieses, das zugesteckt.
Diesen Rater zugesteckt.
Der hat ihn angestiftet. Komm, hier, mach ihn fertig.
Ja.
Und ich hab mich überschätzt, ihn unterschätzt. Zum einen, zum anderen habe ich nicht realisiert, wie gefährlich die Welt, also vor allem hier in Deutschland, es geworden ist. Es ist verflucht gefährlich geworden. Ich glaube, Corona hat vielen Leuten die letzten Hirnzellen rausgebrannt. Da gibt es wahrscheinlich Leute, die saßen da über dem Lockdown in einer 2-Zimmer-Wohnung mit 6 Kindern, völlig gefangen, keinen Job, keine Perspektive, die sind wutgeladen und die hängen jetzt am Bahnhof, perspektivlos. Weil wenn du um 17 Uhr mitten in der Öffentlichkeit, einen videoüberwachten Raum, vor 1000 Menschen eine Klinge ziehst und zustichst, du bist durch.
Ja.
Du bist mental durch. Was kann man für dich noch machen?
Ja, ja.
Und dass er dann so paranoid, also nicht paranoid, sondern so im Arsch und traumatisiert war. Ich habe da wirklich mit vielen Leuten Gespräche gehabt, auch die Erfahrung im Gefängnis haben und so weiter. Und die haben gesagt, das ist normal, dass in einer Stecherei du völlig traumatisiert bist. Das ist, die haben alle Reue. Alle, es sei denn,
ja,
du bist dann wirklich schon Berufskiller, aber...
Ja, du bist wirklich psychopathisch,
ja,
veranlagt. Dann
aber
ja,
wenn du da cool bist, dann rennst du auch. Er hat ja nicht mehr, er war so im Arsch, der konnte nicht mal mehr wegrennen. Der war,
ja,
der war so... Und, aber das, was willst du so einem noch vermitteln? Welche,
ja,
Werte willst du ihm noch beibringen? Der war der war so geladen, der schlägt mich und gibt mir die Schuld dafür. Und
dass
dann,
du quasi in seinen Arm reingerannt bist.
Das heißt, ich müsste mich noch entschuldigen, andernfalls sticht er mich ab. Das war die Message.
Ja.
Und meine Welt, wie ich sie gelebt habe, das ist ein kompletter Reset.
Mhm.
Ich kenne sie so nicht mehr. Ich habe einen massiven Vertrauensbruch, eine massive Wut, nicht auf ihn. Ich weiß nicht worauf, aber da ist ein komplett, alles ist ausgelöscht.
Ja.
Voll.
Ja.
Total. Und ich kenne so die Verhältnisse in Kasachstan von Freunden und Verwandten, wie sie mir das erzählt haben, wie gefährlich es dort ist. Und da haben mir schon ein paar erzählt, wir haben hier schon Verhältnisse wie in Kasachstan, aber für Frauen. Für Frauen ist es hier mittlerweile auf den Straßen nachts so, wie für Männer es tagsüber in Kasachstan so war.
Okay, verstehe.
So gefährlich ist es mittlerweile. Es hat sich geändert. Es ist ein massiver Bruch.
Ja.
Die Leute sind gaga, die sind im Arsch und die Justiz kommt nicht hinterher. Ich will jetzt nicht die Justiz anprangern, es wurde noch kein Urteil gesprochen. Nachher muss der Typ 4 Jahre sitzen oder so und dann muss ich mich entschuldigen, dass ich irgendwie mit dem Finger...
Ja, verstehe.
Deswegen sage ich dazu erstmal gar nichts. Aber mental bin ich völlig neben der Spur.
Ja.
Extrem. Ja.
Also nur, um auch eine Frage zu beantworten, die, glaube ich, viele Leute hatten, die auch unter deinem Infopost, also du hast auch darüber informiert, was dir passiert ist, beziehungsweise wir haben dann den Post irgendwie, du hast ihn erstellt, ich habe ihn für dich gepostet und sowas, dir da ein bisschen geholfen, damit auch Leute wissen, warum der Auftritt in Bremen kurzfristig abgesagt wurde. Wir mussten am Anfang erstmal schreiben, wurde abgesagt aufgrund eines Unfalls, weil wir, auch ich noch nicht wusste genau, was passiert ist. Und auch dein Manager hat gesagt, jetzt schreib erstmal Unfall und alles andere kann man danach klären, weil viele Leute dann auch kommentiert haben, das nennst du Unfall, krass. So. Nein, natürlich nicht, das war kein Unfall, das war schon ein Zusammenstoß, der noch viel, viel gefährlicher hätte ausgehen können.
Bei weitem.
Ja, also puh, Gott sei Dank, aber um eine wichtige Frage zu beantworten und das war auch etwas, was mich sehr, sehr erleichtert hat, es war kein gezielter Angriff auf dich.
Nein, nicht auf meine Person als Künstler oder
nicht auf dich als Künstler, nicht auf dich als Person oder sonst irgendwas und da möchte ich auch an ein paar, ich hoffe, dass das auch nicht unter unseren Hörern so ist, aber an ein paar Leute appellieren, ihr müsst nicht ständig unter seinen Posts kommentieren, ob dieser Gag nicht vielleicht wieder dazu führt, dass ihm sowas wie in Bremen passiert. Weil nichts rechtfertigt das, was ihm geschehen ist. Und sollte das auch ein gezielter Angriff gewesen sein, selbst der wäre nicht gerechtfertigt gewesen. Mhm. Weil Kunst rechtfertigt nie Körperverletzung. Wo kommen wir denn hin?
Mhm.
Also man darf natürlich jemanden kritisieren. Ich verstehe auch bei einigen Künstlern Shitstorms oder irgendwas. Aber ich habe jetzt immer wieder bei deinen Posts drunter gelesen, oh, nicht, dass dir dann jetzt wegen so einem Gag wieder was passiert wie in Bremen. Ne? Not cool. Das gefällt mir nicht. Und da gab es auch ein paar andere Kommentare von wegen, ja, so wie Nikita sich immer über Religion äußert und bla. Selbst das ist kein Grund, jemanden physisch zu attackieren.
Also ich weiß, das wäre auch ein bisschen heuchlerisch, oder? Wenn Christen mich abstechen wollen.
Keine Ahnung, so weit wollen wir gar nicht gehen. I don't know, ich weiß es nicht. Aber ja, das sind für mich schon Sachen, wo ich denke, Leute, also, ne?
Ja, Idioten gibt's immer. Eingehen. Idioten, ja. Das Internet hat die Leute nicht dümmer gemacht. Es zeigt, wo die Dummen sind. Jeder hat dort ein Recht auf Meinung und sein Zeug zu äußern. Ist halt der Nachteil, sowohl auch Vorteil.
Ja.
Und man muss einfach lernen, gewisse Schwachköpfe einfach auszublenden.
Ja, das stimmt.
Da gibt's wirklich, ist ja klar, dass wenn du so einen Post setzt, da gibt's Leute, die hassen dich und die machen was draus. Einfach blocken, ausblenden und weitermachen. Das Internet ist voll von dummen Leuten.
Es gibt ja auch momentan jemanden, der ganz, ganz eifrig ist, dich online zu kopieren und Leute in deinem Namen anschreibt. Also falls euch irgendjemand auch da nochmal irgendwie, falls euch jemand anschreibt mit einem Profil, privaten Profil, das auch irgendwie Nikitas Bild drin hat, das ist er nie. Ich glaube, den meisten Leuten ist das bewusst, aber ich denke, viele Leute öffnen sich dann dieser Person irgendwie sehr, weil sie denken, das bist du. Ich habe auch schon immer wieder Nachrichten von Henry Cavill oder sowas gekriegt, weißt du? Also nein, aber also du bist nicht der Einzige, bei dem man das macht, aber Ja, nur mal, um darauf kurz einzugehen. Aber ja, ich finde, wie gesagt, ich finde diese Kommentare irgendwie doof oder auch, dass dann irgendwelche Leute, ich glaube, das war eher vermehrt auf Facebook dann zu lesen, dass es dann irgendwelche Besserwisser gibt, die sagen, so ein Quatsch, hier Türsteher und seine Erfahrung und bla, der hätte doch das und das und das machen können. Nein, du hast in der Situation, hast du, finde ich, alles richtig gemacht. Du hast angemessen auf deine Körpergröße und auf die Möglichkeiten, die du hattest, reagiert. Jemand wie ich wäre weggerannt, weil ich keine Erfahrung habe. Ich hätte nicht gewusst, was ich mit ihm mache. Ich hätte nicht gewusst, dass ich ihn jetzt auf der Treppe... Ich meine, du hast mir mal erzählt, man kann sich einen Vorteil verschaffen, wenn man irgendwie am Hang oben steht. Aber da denke ich doch nicht dran. Ich habe doch keine Ahnung
von generell sowas. Sage ich auch, wenn jemand eine Klinge zieht, renn. Ja. Das hat man uns auch tausendmal beigebracht. Das war jetzt wirklich... Was ich gemacht habe, war wirklich so, wenn du in der Enge bist, wenn du wirklich nicht rauskommst, den Eindruck hatte ich, ich habe nicht im Horizont gehabt, wirklich zu rennen. Ich habe es nicht gesehen. Im Nachhinein, als ich das Video im Polizeirevier gesehen habe, dachte ich, ja, doch, hätte ich machen können. Hatte ich nicht im Fokus. Ich erinnere mich noch, mein Vater hat mir das auch damals beigebracht, so, hey, ich war, weiß nicht, 18, 19, Pap, ich habe einen Kampf, jemand will sich treffen, 1 gegen 1. Er hat sofort gefragt, wie sieht das Territorium aus? Mhm. Gesagt, das ist eine Senke. Und er so, oh, ist eine Falle. Guck, dass du oben stehst, nicht unten.
Interessant.
Das ist auch Valuev, wenn du den Boxer kennst. Der ist 2,13 Meter. Das ist so ein schlechter Boxer, aber der hat 60 Knockouts geschafft, weil er von den 2,13 Meter, wenn er runterschlägt, das ist ein ganz anderes Gewicht, als wenn du straight eine kriegst.
Klar.
Und ich habe das einfach streng befolgt, intuitiv nach Handbuch, weil ich einfach über Jahre das alles trainiert und gelernt habe, wo ich denke, jeder andere mit irgendeinem Selbstverteidigungskurs und ich weiß es nicht. Es ist,
ich meine, es ist nicht ausgeschlossen, dass Leute mit Selbstverteidigungskurs sich nicht auch verteidigen können. Das kann ja sein.
Ja.
Aber es gehört in dem Moment einfach wahnsinnig viel Mut dazu und auch, das hast du mir auch mal gesagt, du musst auch dir bewusst sein, dass du die andere Person vielleicht sehr, sehr stark verletzen musst, körperlich, damit du selber da heil rauskommst.
Du musst bereit sein, wenn jemand mit einem Messer auf dich losgeht, du musst bereit sein, ihn zu töten. Das heißt nicht, dass du ihn töten musst.
Nein, nein, nein.
Aber du musst in dieser Bereitschaft gegen ihn kämpfen.
Und das, ich glaube, dass das viele nicht können. Das ist schon hart. Also das ist nicht, das bedenkt man in dem Moment gar nicht.
Ja.
Und um nochmal drauf zurückzukommen, weil du gesagt hast, so im ersten Moment, du hast dich so hilflos auch gefühlt, weil keiner eingegriffen hat. Es ist ja, wie du auch sagst, absolut verständlich, dass, also ich würde da niemals eingreifen. Ich würde, ich meine, wie man auch eingreifen kann, was wahrscheinlich auch ein paar gemacht haben, war die Polizei zu rufen.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und vielleicht auch einfach in der Nähe zu bleiben, um zu gucken, wenn der Täter wegrennt, wo geht er hin? Oder dass man sich einfach sein Gesicht merkt, wie er angezogen war, um bei einem Fluchtversuch der Polizei auch beschreiben zu können, wie der Täter aussah. Du hattest jetzt auch in Anführungszeichen das Glück, dass da wirklich aus mehreren Winkeln HD-Kameras die komplette Szene aufgenommen haben.
Komplett,
und man alles. Sieht alles wirklich haargenau. Man sieht, dass du am Anfang nicht gepöbelt hast, sondern ihm wirklich auch in einer vorsichtigen, ruhigen Körpersprache gesagt hast, ey, pass auf, hier laufen ganz viele Leute vorbei und dass er sofort hier aufgenommen
hat. Ja, ich stand noch mit meinem Koffer hier, der war schon offen, der ist schon näher ran, war's.
Ja, so, also man hat wirklich den kompletten Ablauf darin gesehen, das war das Gute daran, aber ich meine, es haben ja auch ein paar Leute, die dort auch am Gleis standen oder sowas oder am Gleis nebenan auch gesagt, sie würden für dich aussagen und so. Das sind auch immer Sachen, mit denen man helfen kann. Gerade als Frau ist es immer schwierig, bei sowas einzugreifen. Was denkst du, hätte man denn machen können? Also wenn da jetzt jemand wäre, der vielleicht eine ähnliche Statur hat wie du oder der auch ein bisschen Straßenkampferfahrung hat, oder was hättest du in so einem Moment gemacht? Was wäre möglich?
Es kommt drauf an, also wenn ich günstig stehen würde von hinten, würde ich ihm von hinten die Beine wegziehen.
Was zum Beispiel möglich gewesen wäre, als er auf der Treppe stand. Dann hätte man ihm ein Bein
Das wäre sogar können. Sehr viel einfacher gewesen.
Ja.
Oder wenn es jetzt so eine gerade Area ist, dann von hinten beide Beine wegziehen, ruckartig nach hinten.
Mhm.
Was ich aber auch trotzdem immer noch riskant finde. Ich würde dann eher, das habe ich aus diesem YouTuber, diesen Pat Nam heißt er, der macht immer wieder so Videos über Selbstverteidigung und thematisiert oft Messerkämpfe, wo er auch immer dazu rät, abzuhauen.
Ja.
Der hat auch meinen Angriff für sein Video genutzt, eine Ehre für mich.
Mhm.
Und er hat gesagt, das Beste in dem Moment einzugreifen, zieh deine Jacke aus und ziehst dem Typen über den Kopf.
Also von hinten quasi einmal drüber werfen und den dann irgendwie nach hinten ziehen.
Eventuell, entweder du ziehst ihn nach hinten und je nachdem, wie du veranlagt bist, machst du ihn entweder auf dem Boden, bearbeitest du ihn, aber wenn du dir das nicht zutraust, weil du die Erfahrung nicht hast oder das Können nicht, hau ab mit dem Opfer.
Ja.
Bring dich in Sicherheit, weil die Zeit, die der Typ braucht, um da aus der Jacke raus, du hast ja. da wirklich wahrscheinlich mindestens 5 bis 10 Sekunden Vorsprung.
Die können teilweise lebensrettend sein.
Ja, absolut, okay. Absolut. Und aber sonst wirklich mit Messer, ich sag einfach rennen, weg, such das Weite, verzieh dich und
ja.
Auch was draußen auf der Straße los ist, nach diesem Post, den ich gemacht habe, dass ich angegriffen wurde und so, wurden mir auf YouTube nur noch Berichte empfohlen von Messerstechereien.
Shit.
Nonstop. Und dann habe ich wirklich gedacht, Alter, was ist da draußen los? Und
man ist dann sehr schnell in so einer Bubble drin.
Ja, ich war voll in dieser Bubble drin und keine 2 Tage später, ich habe 3, 4 Videos geguckt und schon wurde mir das AfD-Wahlprogramm und so schon vorgeschlagen. Alter, das ging sofort zur Sache. Ich war nur noch am Kanal sperren, damit die Scheiße nicht mehr aufploppt. Es hat mich nur noch tiefer in diesen Sog. Und ich sag da, such das Weite und wenn du einen Gegner vor dir hast, diese Zeiten sind vorbei, wo es ums gegenseitige Blöffen geht. Was, wie die Krabben bei Findet Nemo, weißt du? Das ist durch, das gibt's nicht mehr. Die Zeiten für Faustkämpfe ist auch vorbei, das gibt's nicht mehr. Mittlerweile haben 14-Jährige schon Messer dabei. Da gibt's zahlreiche Dokus, Offenbach und so, wie die alle mit Klinge rumlaufen. Mhm. Und die laufen nicht mit dieser Klinge rum in der Bereitschaft, sie je zu benutzen. Aber wenn sie sich in ihrem Raum bedrängt fühlen und sie wissen, ich muss mich jetzt wehren, sonst macht er mich fertig, dann ziehen sie die. Und am Ende hörst du fast immer, wenn sie aussagen, ich wollte nicht, dass das passiert.
Ja,
und
klar.
Sie lügen nicht, die wollten das nicht.
Nee, das glaube ich auch, ja.
Und es gibt wirklich, halt dich fern von dieser Blöfferei, halt dich fern von Faustkämpfen. Wenn du kämpfen willst, geh in den Ring. Nimm Handschuhe, zieh einen Mundschutz an, geh rein und wenn du auf der Straße so einem Vorfall begegnest, meide ihn. Meide ihn. Mir hat der Maximilian Pollux, sehr erfahrener YouTuber, guter YouTuber, war, hat, glaube ich, 9 Jahre im Knast gesessen. Er hat gesagt, stell dir vor, dein Kontrahent ist mit Scheiße beschmiert. Das siehst du oft, manchmal kommen Obdachlose in den Zug, die sind vollgeschissen, du gehst nur weg. Du kannst nicht atmen in ihrer Nähe. Stell dir das bei dem Typen vor. Und dann bist du weg. Es ist nicht so, dass die sofort das Messer ziehen, nur wenn du zu lange guckst.
Ja.
Du kannst das meiden. Aber solltest du das nicht meiden können, wenn du in der Ecke bist und du hast diesen Blick und da sind Typen, die vor dir stehen und die bedrängen dich und du weißt, entweder er oder ich, rede nicht, schlag, gib alles. Gib alles, hau alles aus dir raus. Sieh zu, dass du nicht zuschlägst, aber wenn du es tun musst, dann richtig oder gar nicht.
Ja.
Und in so einem Fall, ich habe viele Fehler im Nachhinein bei diesem Messerkampf gesehen. Zum einen, dass ich zu nah ran bin, um ihn zu packen und zu drehen. Das war heikel. Zum zweiten, der Kick war riskant. Ich hätte auch ausrutschen können. Kicks auf so enger Distanz, sehr heikel. Ich habe einfach nur reagiert.
Auch auf der Treppe, ne? Also du hättest ja von der Stufe abrutschen können. Alles,
voll,
ne?
Voll. Das war einfach nur blinde Reaktion. In so einem Fall, wenn du, was wir immer gelernt haben, auch in diesen Kursen, Free Fight und sowas, dass du hältst deine Schulter hin, du hebst deine Unterarme hin und du nimmst das in Kauf, dass das zerschnitten wird, weil das überlebst du locker. Fleischwunden, du guckst einfach nur, dass du den Kampf so hinhältst, dass du einen winzigen Korridor siehst, um abzuhauen und dann rennst und das habe ich nicht genutzt. Das habe ich nicht genutzt, warum auch immer. Vielleicht dachte ich, ich werde damit fertig. Vielleicht dachte ich, es gibt kein Entkommen. Oder ich war einfach der Meinung, du kannst mich mal. Ich lasse mir das nicht gefallen. Ich weiß es nicht.
Verstehe, ja.
Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, war, ich war nicht aus auf Schlägerei. Ich meinte, das war mein Bluff gegen sein. Und ich dachte, was willst du von mir? Lass mich in Ruhe, du kannst mich mal, weil ich hab's satt, dass die da alle am Bahnhof rumlungern, jeden Passanten dumm anmachen, Frauen dumm anmachen und ey, das ist so, ey, nein, Mann, es reicht einfach. Und ich hab sofort kassiert.
Ja.
Ich hab sofort kassiert. Und diese Zeiten, die sind vorbei.
Verstehe.
Das gibt's nicht mehr. Das haben ja auch die Polizisten gesagt, das gibt's nicht mehr, dass du mal dich mit einem raubst, du hast am Bahn eine Geschichte, die in der Bahn eine Geschichte, die erzählst und man lacht oder nicht und weitergeht. Das ist durch.
Ja.
Es herrscht eine neue Generation.
Mhm.
Und ja, die, das System kommt mit diesem, mit dieser neuen Generation noch nicht hinterher.
Mhm.
Die Welt wird verrückter, unberechenbarer. Und die Leute sind wütend. Die sind sehr wütend. Das merkst du. Ich meine, hätte er nicht mich erwischt, wäre es der Nächste.
Sein können,
ist ein anderer. Im Zug hätte er einen dumm angemacht. Irgendwen. Er hat einfach Pech mit mir gehabt.
Mhm.
Aber er hätte jemanden erwischt. Du hast jetzt erzählt, wie sich, was du durchgemacht hast, als es passiert ist.
Ja.
Was hast du mit mir durchgemacht in der Zeit? Also diese Zeit, als ich wieder nach Hause gekommen bin, die nächsten zwei Wochen, es sind jetzt 4 Wochen her.
Es ist genau heute, ist es ein Monat her, nicht 4 Wochen, ein Monat. Es war am 11.11., wir haben heute den 11.12., genau.
Ja.
Für mich war das ein ziemlicher Balanceakt zwischen, ich muss mich selber in den Griff kriegen und ich möchte für dich da sein. Das eine war, ich musste mich in den Griff kriegen, weil auch mein Weltbild hat sich verändert, nach dem, was dir passiert ist. Ich habe sowieso schon, oder ich als Frau habe es sowieso schon ein bisschen schwieriger, weil ich oft, wenn ich abends unterwegs bin, auch gerade jetzt im Winter, wo es etwas früher dunkel ist, da bin ich um 17, 18 Uhr schon im Dunkeln unterwegs, auch wenn ich versuche mal trotzdem nicht zu spät nach Hause zu kommen in der Großstadt, aber ich muss immer ziemlich viel runterschlucken, weil ich mich nicht wehren darf. Gerade bei sowas. Ich weiß nicht, was auf mich zurückkommt. Und das macht mich wahnsinnig wütend, weil ich würde mich gerne wehren. Ich will das nicht.
Was kommt denn so auf dich zu, wenn du durch die Straßen läufst?
Es wird mir hinterher gepfiffen oder es werden Geräusche gemacht, wie zum Beispiel bei Hunden. Ne? Also solche Dinge. Ich werde auch oft irgendwie doof angelabert. Gerne auch, wenn das größere Männergruppen sind, dass sie zu dritt, viert sind. Ich möchte auch betonen, das sind nicht immer irgendwie Ausländer oder sowas, da sind auch oft Deutsche dabei oder auch zumindest, also ne, klassisch weiße Menschen, so sage ich mal, typisch weiße Menschen. Ich will das nicht auf irgendeine Nationalität festlegen, ich habe da alles schon erlebt und bevor irgendjemand jetzt denkt, ja, das sind doch Komplimente, sie soll doch froh sein, nein, es fühlt sich einfach scheiße an, wenn jemand dir hinterherruft oder dich mit Geräuschen irgendwie versucht, auf sich aufmerksam zu machen, die du normalerweise machst, wenn du einen Hund zu dir anlocken möchtest, so zum Beispiel. Was ich auch sehr, sehr oft erlebe und ich einfach nicht verstehe, warum das leider viele Männer machen. Nicht alle, ich will nicht verallgemeinern, aber ich erlebe das sehr oft, vor allem bei älteren Männern. Die laufen an dir vorbei. Mir ist das erst letzte Woche wieder passiert. Das ist bei mir, das passiert fast on a daily basis für Frauen. Der läuft an mir vorbei und in dem Moment, wo er wirklich auf meiner Höhe ist, das ist ein schönes Mädchen. Weißt, da kommt immer sowas so richtig Widerliches aus ihm so raus. Oder die nuscheln immer irgendwas vor sich hin, aber ich verstehe, was die sagen. So, ich weiß nicht, ob die das merken. Und das ist immer so, ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Es fühlt sich an, als hätte dich jemand ungewollt angefasst. Mhm. Es ist einfach so. Es fühlt sich an, als würde dich jemand anfassen. Fremde Hände, schmutzige Hände, die dich nicht anfassen dürfen und sollen. Und das fühlt sich so eklig an. Und ich kann mich nicht wehren, weil ich nicht weiß, was dann passieren würde. Wie gesagt, ich war dann oft schon so wütend, dass ich, und es war beim helllichten Tag unter vielen Leuten, dass ich einfach mal irgendwann gesagt habe, halt die Fresse. Das war mir dann auch scheißegal. Ich gesagt, es kann nicht sein, dass jede Frau, die hier vorbeiläuft, vor allem auch noch jüngere Mädels mit 14, 15, 16, scheißegal, wie alt die sind, die labern jeder an, irgendwie doof. Und die sind dann oft noch naiv oder sind ängstlicher oder so. Ich weiß, wie ich selber mit 15, 16 war, du bist überfordert. Und ich musste dann auch mit 16 lernen, dass nicht mal der Spruch, ich habe einen Freund, oft geholfen hat. Nicht mal das. Aber manchmal haben da Männer abgelassen, was mich auch dann wiederum wütend gemacht hat, weil ich denke, du hast mehr Respekt vor einem Mann, den du nicht kennst, als vor meinem Nein. Und das kocht einen hoch, vor allem wenn das seit deiner Jugend passiert als Frau. Es ist furchtbar. Es gibt super viele Studien zu diesem Male Gaze, also zu diesem männlichen Blick, was Männer vielleicht oft gar nicht registrieren, wie sie starren können. Nochmal, das machen nicht alle. Ich will das nicht verallgemeinern, aber das ist etwas, womit Frauen aufwachsen. Und das ist furchtbar unangenehm. Und ich kann mich dabei nicht wehren. Und nachdem dir das passiert ist, habe ich auf einmal gedacht, Moment mal. Mir war klar, dass ich mich als Frau vielleicht nur schwer wehren kann, weil wenn danach noch mehr passiert, dann ist für mich aus. Aber dass dir jemand, einem 2 Meter großen Mann, sowas passiert, wir sind ja gar nicht mehr sicher. Was soll ich da als 1,70 Meter kleine Frau dann noch, wie soll ich hier durch die Stadt laufen? Und ich war auch paranoid. Ich war auch so, dass ich die erste, also ich habe, ich sage in Anführungszeichen, wir haben das Glück, dass wir beide derzeit schon in Therapie sind, aufgrund anderer Dinge, sodass wir schon einen Platz hatten und nicht jetzt akut nach einem Therapieplatz suchen mussten, weil das hätte gedauert.
Ja.
Ich habe dann auch kurzzeitig meine Therapiestunden, die Frequenz erhöht, weil ich gesagt, ich will nicht so durch die Welt laufen, ich will nicht so ängstlich sein. Es war aber dann auch so, dass ich bin ein Fan von Konfrontationstherapie und ich habe mich die ersten Tage, auch nachdem du zurück warst, wirklich gezwungen, auch abends rauszugehen. Ich musste einmal, wegen einem Termin war ich länger draußen, ich bin erst um 20 Uhr nach Hause gekommen und ich habe mich gezwungen, nach Hause zu laufen. Es war trotzdem viel los, es sind befahrene Straßen. Es ist aber
20 Uhr, ne?
Es ist 20 Uhr, aber es war halt dunkel, ne? Aber es sind hier belebte Straßen, ich muss hier nicht durch irgendwie eine komische, dunkle Straße laufen. Wir leben ja sehr zentral, deswegen war das okay. Meine Fresse, ich habe mich in den 35 Minuten, in denen ich nach Hause gelaufen bin, ich glaube ungelungen 40 Mal umgedreht. Weil ich immer, dein Hirn spielt irgendwann verrückt. Ich hatte immer das Gefühl, dass direkt hinter mir so eine Jacke raschelt. Also dass wirklich nicht nur jemand mit einem 3 Meter Abstand hinter mir läuft, sondern richtig dicht, also mir schon fast ins Ohr hauchen kann. So. Also ich bin auch paranoid gewesen, ich hatte Angst. Ich bin auch ungern U-Bahn gefahren, ich war ungern an U-Bahn-Stationen.
Das ist bei mir immer noch so.
Boah, das war wahnsinnig unangenehm und dafür, dass mir das persönlich ja gar nicht passiert ist. Aber ich habe auch so mein Vertrauen in die Welt verloren in dem Moment, dass dir das passiert ist. Ich hätte das im Leben nicht gedacht. Und darauf musste ich erstmal klarkommen. Ich musste auch in Therapie gehen und darüber reden und sagen, ich erkenne mich selber gar nicht mehr wieder. Das war für mich schrecklich. Und gleichzeitig wollte ich für dich stark sein, weil ich gedacht habe, du bist der, in dir ist das gerade passiert. Das ist etwas, was bei dir ein Trauma ausgelöst hat. Und da kann ich sagen, wir sind jetzt seit 2 Jahren verheiratet. Ich musste kurz nachdenken. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich vollste Arbeit als Ehepartnerin leisten musste. Nicht, dass es als Freundin oder so Partnerin anders ist, aber boah, das war echt, also es hat viel von mir abverlangt, da mich selber ein bisschen zurückzunehmen und voll und ganz für dich da zu sein, dir zuzuhören, dich da so ein bisschen wieder in so einen Alltagsrhythmus zu kriegen und mit dir rauszugehen und sagen, komm, wir gehen was essen, komm, wir gehen ein bisschen in die Stadt oder komm, wir machen
das. Ja.
Ne, das war schon auch schwierig und ja, ich kann nur sagen, was mir in meiner Therapie sehr geholfen hat und was mein Therapeut mir wirklich dringlichst empfohlen hat, selbst wenn man das Gefühl hat, dass, also ich kann nur sagen, bei mir, ich hatte das Gefühl, mir ist das persönlich ja nicht passiert, ich darf mir diesen Raum gar nicht nehmen, jetzt über meine Erfahrung damit zu sprechen, über meine Gefühle, es geht hier nicht um mich, so, und ich habe mich komplett zurückgenommen und das hat mich wahnsinnig gemacht und er hat mich wirklich dringlichst gebeten, nehmen Sie sich den Raum. Sie müssen auch darüber reden, weil du bist nicht irgendjemand für mich, du bist mein Mann. Und das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich saß an dem 11.11. hier zu Hause im Wohnzimmer. Ich hatte dann schon mit dir telefoniert. Ich wusste, dass dir geht's okay, den Umständen entsprechend. Du wirst ärztlich versorgt, du bist im Krankenhaus, der Manager holt dich ab, du wirst nicht alleine sein. Aber ich saß da und ich habe mich gefühlt, ich hatte auch eine Panikattacke. Die war aber kürzer, als ich sie sonst kenne, aber ich hatte eine Panikattacke, ich habe hyperventiliert, keine Luft gekriegt, ich habe einen Heulanfall gekriegt und das Schlimme für mich in dem Moment war, ich muss kurz auch über meine Familie reden, ich habe seit geraumer Zeit, seit einigen Jahren keinen Kontakt zu meinen Eltern. Gott, ich wollte so gerne meine Eltern anrufen und ich konnte nicht. Das war richtig hart, weil ich diese Beziehung zu denen nicht mehr habe. Aber ich habe mich wie ein kleines Kind gefühlt. Und ich wollte von jemandem in den Arm genommen werden. Normalerweise bist du derjenige, der mich da in den Arm nimmt, der mich schützt, der mich stützt auch, der mir eine Zuversicht gibt. Aber jetzt warst du derjenige, dem das passiert ist. Und ich saß hier wie ein kleines Kind alleine, habe geweint. Das Zuckersüßeste, was passiert ist, war, der Hund hat gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Und obwohl ihre Essenszeit war, um 20 Uhr, hat sie mich nicht genervt mit diesem ständigen Blick, dass sie jetzt essen möchte, sondern sie hat sich zu mir auf den Schoß gelegt und einfach ihren Kopf auf meinen. Die hat sich an mich gekuschelt. Und ich bin dem Hund so dankbar dafür, dass das hat mir so viel gegeben in dem Moment. Aber ich kann wirklich nur Leuten einfach sagen, wenn euch oder euren Partnern sowas passiert ist, dann nehmt euch den Raum, darüber zu reden. Es ist auch euch etwas damit passiert. Man hat einen Schock in dem Moment. Und ich hatte permanent diesen Gedanken, was wäre, wenn mehr passiert wäre? Ich wäre Witwe. Ich wäre jetzt Witwe mit 32.
Oder hättest du einen verkrüppelten Ehemann.
Oder ich hätte mich, genau, den Rest meines Lebens würde ich mich um dich kümmern. Was auch immer da passiert.
Im Rollstuhl, was auch immer.
Keine Ahnung. Und das sind alles Gedanken, die dir da im ersten Moment durch den Kopf schießen. Und ich war die erste Woche, war ich auch komplett neben mir.
Das ist auch das Ding, was mich an der Justiz stört. Die verurteilen den Täter nicht nach dem, was hätte passieren können, sondern was passiert ist.
Ja.
Es spielt keine Rolle, ob er hätte eine Sehne treffen können, es war knapp daneben, oder er hätte mein Gesicht zerstochen. Ja, aber hat er nicht. Also wird er nicht nach den Maßstäben verurteilt.
Ja, aber es ist ja trotzdem immer sehr schwammig, weil es gibt ja auch so Dinge wie versuchter Totschlag oder versuchter Mord und sowas. Und ich weiß bis heute auch nicht, wo da die Grenzen sind oder wonach, nach welchen.
Man sollte das einfach aufstocken, dass jeder, der eine Klinge dabei hat, angezeigt wird mit versuchter Tötung und fertig.
Ja.
Wer trägt ein Messer bei sich? Wer trägt so ein Entgrater, so ein Werkzeug bei sich? Will er nachher Glühbirnen wechseln in der U-Bahn oder was? Was?
Ich glaube nicht, dass du ein Entgrater zum Glühbirnen
Ich habe keine Ahnung. Was, ja genau, was hast du damit vor?
Keine Ahnung.
Was willst
Aber
du damit?
Aber nochmal, wie gesagt, er selber hatte das ja gar nicht dabei.
Ja.
Der andere Typ hatte das dabei und ihm zugesteckt. Ne?
Was also willst du damit so machen? Warum schleppst du das Ding mit dir rum? Das ist jeder, der sowas dabei hat, sofort Waffen besitzt und wenn das verwendet, versuchte Tötung direkt.
Ja.
Was für Körperverletzung? Wollte er mich nur anstechen? Dachte er, weil ich so groß bin, wenn er einmal reinpiekt, fliege ich rum wie so ein Luftballon und werde so klein wie er oder was sollte das? Was ist die Theorie dahinter?
Ja, ich verstehe.
Jeder Schwachkopf trägt jetzt so ein Ding da draußen mit sich. Das kannst du kaufen in jedem Shop hier.
Ja. Naja, ich meine, also man kann ja aus allem auch einfach eine Waffe machen.
So gesehen.
Jeder von uns hat Küchenmesser zu Hause, jeder von uns hat eine Schere zu Hause oder mehrere. Man kann aus allem eine Waffe machen. Du kannst auch einen Schraubenzieher nehmen.
Schraubenzieher haben wir schon bei Leuten gefilzt, als ich an der Tür war. Was willst du mit
Echt?
Dem Ding? Und der so, ich bin Elektriker. Ist ja am Arsch.
Im Club abends.
Ja, im Club,
hat
in der Socke.
Hat seinen Werkzeugkasten nicht dabei, aber
ein Schraubenzieher in der Socke, ja.
Wow.
Ja.
Wow.
Das ist, ich habe auch schon Leute, haben auch manchmal, was ich bei manchen gefunden habe, Kreuze um den Hals hängen, so ein Jesuskreuz.
Und das ist so ein Messer.
Ja, ist eine Klinge, wenn du das Kreuz
Ach,
auseinanderziehst.
Was.
Ja. Wo ich auch frage, warum?
Alter.
Und manche sagen, hey, sorry, ich trage das Ding schon so lange mit mir rum, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich es dabei habe. Und den glaube ich es auch. Aber
ja,
dann nicht so, aber Alter, es gibt andere Kreuze, ist es dein Ernst? So ein Jesus als Messer bis am Arsch?
Krass, das ist schon hart, ja.
Mhm.
Ja.
Ist heftig. Es ist.
Wie geht's dir denn jetzt? Du hast ja vor kurzem hast du deine Fäden gezogen bekommen.
Ja.
Wir sagen so, du warst heute beim Friseur, auch die Friseuse war geschockt, als sie diese Narbe im Hinterkopf gesehen hat. Die ist aber trotzdem sehr gut verheilt.
15 Zentimeter lang.
Ja, die war aber Gott sei Dank nicht so tief. Also hat dich wirklich halt einmal aufgeschabt hinten, aber er ist nicht richtig ins Fleisch
rein.
Nein, so
konnte er nicht.
Sport machen sollst du immer noch nicht?
Nee, ich trainiere Beine.
Okay, gut, das ist schon mal betont.
Mach Squats und bisschen Boxen in der Luft mit Handschuhen ist schon zu viel Belastung.
Ich weiß noch,
Joggen.
Die ersten 2-3 Wochen, wir waren auch einmal ein paar so Weihnachtsgeschenke kaufen, du konntest auch auf der Seite gar keine Tüten tragen.
Ich
also
konnte die ersten Tage nicht mal eine Mütze anziehen. Ich musste,
die ersten Tage, ich habe dir auch beim Jacke anziehen müssen.
Ich musste so rein, so als würde ich einem in den Arsch reinkriechen. Als hätte der Chef einen Witz gemacht und sagt, Moment, Bäckchen auf und
ja, ich habe dir noch die ersten 10 Tage etwa, habe ich dir beim Jacke anziehen geholfen.
Ja.
Aber jetzt mittlerweile so bewegen kannst
du sie gut. alles einwandfrei.
Du hast mir auch immer wieder gezeigt, es war abgefahren, wie das geheilt ist. Ne? Also der Stich war ja hier oben in der linken Schulter bei dir. Aber beim Verheilen sind die ganzen Blutergüsse hier unten.
Ja,
in
der
den
ganze
Bizeps
Unterarm war lila. Ja.
Der war richtig schwarz teilweise, so richtig dunkel lila blau angelaufen.
Übel.
Das sah krass aus, ja. Und sonst aber auch, also deine Fäden wurden jetzt gezogen. Körperlich geht es dir ja ganz gut.
Körperlich geht es mir gut, Geist.
Also es heilt genauso, wie es heilen sollte, wie es auch die Ärzte gesagt haben, so sagen wir.
Ja, absolut.
Und wie geht es dir psychisch jetzt
psychisch
nach einem Monat?
Arbeite ich noch dran. Ich bin schon angespannt, vor allem an Bahnhöfen, U-Bahn, Zügen, sowas, wenn mich jemand zu lange anstarrt. Aber ich gehe da sofort in den Modus, geh weiter. Geh einfach weiter. Du hast jetzt
tatsächlich auch deine Fahrten mit Zügen reduziert und
bist öfter mit dem Auto unterwegs. Miete öfter Auto, mit Zügen, Bahnhöfen meide ich. So Regios oder so will ich grundsätzlich nie wieder betreten, wenn es möglich ist. Und ja, es ist. Ich habe schon eine Wut, eine Riesenwut. Ich war schon vor allem auf den Typen eigentlich nicht, weil der ist für mich. Mann, Alter, zieh Handschuhe an, komm in den Ring, dann siehst du, wo dein Platz ist. Aber das weiß er selber, sonst hätte er kein Messer gezogen. Der hat ziemlich schnell ein Messer gezogen, der hat gar nicht groß nachgedacht. Ja. Der wusste sofort, vergiss es.
Ich glaube, das Ding ist, wir haben ja sehr viel darüber gesprochen, was ihn denn motiviert haben könnte, überhaupt auf dich loszugehen oder das nicht früher schon irgendwie zu beenden. Warum hat er nochmal an der Treppe auf dich gewartet? Man kann vieles spekulieren, aber
ich glaube nicht, dass er auf mich gewartet hat. Ich glaube, der stand oben und hat auf seinen Zug gewartet.
Ich habe keine Ahnung. Ne? Ich meine, wir haben viele, glaube ich, Theorien aufgestellt, weil wir selber gerne verstehen wollten, was in dem Kopf von so jemandem vorgeht. Ich glaube, wir können uns beide darauf einigen, dass er nicht bewusst da am Bahnhof rumgelungert hat, weil er an dem Tag jetzt Bock hatte, auf jemanden loszugehen. Nö. Wir wissen auch nicht, jeder von uns hat mal einen schlechten Tag. Bei ihm sieht halt ein schlechter Tag dann so aus. So. Ja. Und er hatte in Anführungszeichen das Pech, dass da jemand bei ihm oder in der Nähe war, wie auch immer, der ihm halt dann auch noch eine Waffe zugesteckt hat. So. Ja. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn er alleine dort gewesen wäre. Vielleicht wärt ihr sofort auseinander und alles wäre gut gewesen. Also es war, vieles ist da einfach schief gelaufen. Mhm. So. Ich glaube auch, dass es gesund ist, gegen so jemanden nicht mehr weiterhin so einen riesen Groll zu hegen. Es ist was hast du davon?
Ich habe gar keinen Groll gegen ihn. Ich will.
Du willst das, glaube ich, einfach so schnell wie möglich
abhaken. Ja, ich habe das an einen Anwalt weitergegeben. Ich will gar nichts mehr damit zu tun haben.
Ja.
Ich werde auch das wird wahrscheinlich eine Schmerzensgeldsumme sein. Ich weiß nicht, ob er die zahlen kann. Wenn er es bezahlen kann,
wird dann nicht dein Problem.
Genau, dann spende ich alles. Ich will keinen Cent.
Ja.
Und wenn er es nicht zahlen kann, wird das wohl absitzen. Aber das juckt mich dann alles nicht mehr.
Ja.
Für mich ist das durch. Ich kläre das für mich. Ich gucke, was habe ich falsch gemacht? In welcher Haltung war ich, dass der Typ mit mir in Resonanz getreten ist? Wie hätte ich das vermeiden, verhindern können?
Ich glaube, das ist eine sehr reflektierte und gesunde Haltung dem gegenüber, weil man kann sehr schnell, wenn einem sowas passiert, und ich glaube, du warst selber so oft an diesem Kipppunkt, ich habe dich auch versucht, da ein paar Mal ein bisschen rauszuholen, dass man in so einer blinden Wut sich auf einmal wiederfindet. Man ist auf alles und jeden sauer, man vertraut keinem mehr, und das ist schade, weil man sagt ja auch immer so oft, man sieht immer nur diese eine negative Sache neben den 1000 positiven, die einem passiert sind. Das war jetzt schon eine extrem negative Sache, die dir passiert ist. Das ist nicht ohne. Ja. Aber ich glaube, was mein Ansporn war, so die letzten Wochen, war, dir irgendwie klarzumachen, die Welt ist immer noch schön und gut.
Die Welt ist immer noch schön.
Aber sie ist anders. Sie ist einfach anders. Da hast du auch recht. Aber
wir sind immer noch an dem Punkt, wo wir solche Dinge vermeiden können. Absolut. Es ist nicht so, dass er sofort das Ding zieht und über mich hergefallen ist. Es ist viel Zeit dazwischen verlaufen. Und meine Wahrnehmung war einfach oldschool. Ja. Ich muss die neu anpassen.
Ja.
Der Vorteil und Nachteil des Ganzen ist eine Selektierung in Freundschaften. Da haben sich Leute gemeldet, von denen hätte ich nie gedacht, dass sie das tun.
Uns haben auch einige besucht,
und haben auch sehr einige,
unerwartet. Mm-hmm. Also Leute,
auch die Leute man angerufen,
eher flüchtiger kennt. So.
Telefon hat durchgeklingelt.
Ja.
Und ich war sehr gerührt. Und dann waren da Leute, von denen ich dachte, sie sind gute Freunde. Und dann schreiben die mir, hey, ich habe da gelesen, was ist passiert? Und dann schreibe ich denen so einen riesen Bericht. Und dann war wirklich 1:1 so, oha, krass. Übrigens, ich habe jetzt eine neue Wohnung. Und dann schickt er mir ein Bild von seiner PlayStation 5. Komm doch mal vorbei, dann zocken wir. Und ich denke, Alter.
What the fuck?
Und nicht vielleicht so 2, 3, die sich so verhalten haben. Und das war so wirklich, ja gut, wenn das der Preis ist, um mich von euch freizukaufen, nehme ich ihn jetzt einfach entgegen. Den habe ich jetzt nicht gern bezahlt. Aber solche Situationen sind ein starker Filter.
Ja.
Auf wen du wirklich bauen kannst und Auf wen nicht? Es ist
ich war auch sehr überrascht, wie viele, also in erster Linie hat man sofort an dich gedacht, wie es dir geht, aber ich habe auch sogar an dem Abend noch, als wir dann auch, du gepostet hast, ne, Bremen, da fällt aus und du hattest den kurzen Bericht mit deinen Bildern und sowas drin, ich habe sofort auch Nachrichten von, ja, Freunden, ich würde nicht mal sagen Freundinnen, wir kennen uns noch gar nicht so lange, also es sind gute Bekannte, sage ich mal, die man immer wieder sieht, aber da waren auch ein paar dabei, mit denen habe ich mich noch nie privat getroffen, alleine oder sowas. Selbst die haben mir gesagt, hey, bist du alleine zu Hause, sollen wir vorbeikommen, wir können nur einen Tee trinken, wir sind da und alles. Ich konnte an dem Abend nur nicht, ich musste irgendwie selber klarkommen, aber das war auch so, wow, krass. Also da war ich auch überrascht, vor allem, weil das auch häufig von Leuten kam, die ich diesbezüglich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das hat mich auch sehr überrascht, weil ich dachte, okay, wow, das sind sehr empathische Leute, die einfach kapiert haben, was in dem Moment wahrscheinlich mit mir los war.
Ja, interessant war auch, von meinem Vater, er hat sich nicht gemeldet.
Ja.
Das war so, ja, muss man nicht tiefer drauf eingehen, glaube ich, aber wie gesagt.
Da geht einem auch viel durch den Kopf.
Ja, ein Filter ist gesetzt. Ja. Ein Filter ist gesetzt. Es ist natürlich, so ein Filter ist sehr enttäuschend. Man sagt, dir wird die Täuschung weggenommen.
Ja.
Aber auch höllisch befreiend.
Klar.
Weil du jetzt plötzlich einen massiven Überblick bekommst. Es gibt manchmal Situationen, du läufst einen Weg, also metaphorisch, du gehst einen Lebensweg und der ist dunkel und du drehst dich immer wieder um.
Ja.
Jetzt ist er hell beleuchtet.
Schön.
Ja, jetzt sehe ich alles. Zumindest was mein Umfeld angeht. Das ist gut. Ja. Enttäuschend, aber gut.
Ja. Hast du noch abschließend was dazu zu sagen?
Abschließend? Boah. Also ich kann sagen, als ich heimgekommen bin, natürlich habe ich eine unfassbare Wut auf ihn gehabt. Ich habe mich auch sehr gedemütigt gefühlt. Aber als ich so hier war, so mit dir und dem Hund, denke ich mir, krass, was ich hier habe.
Ja.
Und der hat wahrscheinlich gar nichts. Und das, was er hat, damit ist er nicht glücklich. Sonst würde er nicht da 17 Uhr am fast helllichten Tage auf Leute einstechen, weil ich weiß immer noch nicht, warum, weshalb er das gemacht hat. Und ich denke mir, ich bin durch. Ich gehe jetzt noch ein paar Mal in Therapie, ich werde es überwinden und ich bin happy. Ich habe alles. Und du, egal wie du verurteilt wirst, deine Hölle kommt noch. Und damit meine ich nicht das Jenseits.
Mhm.
Und das gibt mir Heilung, das, was ich habe.
Das ist schön. Ja, ich glaube, wir können uns auch noch bedanken für all die Nachrichten, die du bekommen hast.
5000.
Ich habe dir ein bisschen geholfen, auch deine Nachrichten zu sortieren auf Instagram und wir kamen irgendwann nicht mehr hinterher.
Ja.
Also krass. Ich glaube, das waren über 5.000 oder 6.000 Nachrichten, da noch Kommentare dazu. Also ich glaube, an jeden, der da an dich gedacht hat und gute Genesungswünsche geschickt hat, wenn man das alles in so einen schönen Energieball hätte stecken können, ich glaube, die Energie hat dir auch sehr geholfen, dass da so viele Leute hinter dir standen.
Total, es war schön.
Ja, aber du hast eine wundervolle Community, die
ich habe ein wunderschönes Zuhause, das ist heilend.
Das auch.
Und das habe ich gemerkt. So, Traumjob ist geil, aber ist die Spitze der Pyramide. Ein schönes Privatleben ist viel wichtiger. Ich könnte jetzt Millionen schwer sein, aber dann bin ich da zerstochen. Wohin mit mir? In irgendeine Villa alleine oder was weiß ich? Oder ins Hotel in Bremen? Und wen habe ich da? Nein, ich komme heim. Hier warten Leute auf mich, die mich lieben. Ich habe alles.
Unser Hund ist Leute, weißt
du? Das ist gut. Das ist gut. Ja.
Ich glaub, es gibt nichts dazu. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen?
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Wir werden, also das, ich glaube, das wird jetzt fürs Erste das letzte Mal sein, dass du was zu diesem
danach
Vorfall
erst,
sagst.
Wenn der Fall fertig
genau,
ist.
Genau, und wenn dann der Prozess wirklich abgeschlossen ist, das Urteil gesprochen ist, dann kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen.
Ja.
Aber soweit so gut erstmal, was das betrifft. Bei der nächsten Podcast-Folge gibt es dann wieder ein bisschen was Entspannteres. Die kommt übrigens direkt am 24. raus. Also es wird so ein bisschen
Zerpflück mal ein paar Weihnachtsfilme.
Nein, nicht zerpflücken.
Doch, richtig zerpflücken. Dass die Leute wieder weinen. Du hast mein Lieblingsfilm kaputt gemacht.
Aber viele Weihnachten. Bei Weihnachten geht es nicht darum, dass man Filme anguckt, die logisch und geil sind. Sie müssen schön sein.
Ja, ist doch okay.
Wie zum Teufel hat ein 10-jähriger Junge es geschafft, alleine in einem Haus zwei Schwerverbrecher da rauszujagen?
Stell dir mal vor.
Kann ja nicht sein. Und es ist trotzdem ein geiler Film.
Stell dir vor, der Film Kevin allein zu Hause wäre von Scorsese.
Ja, passt ja mit Joe Pesci, war ich ja schon dabei.
Ich glaube, der Film wird nur 10 Minuten gehen. Die gehen raus, bam, schießen ihm in den Kopf, machen den Tresor leer und gehen nach Hause. Kurzfilm bei Scorsese.
Und deswegen, oh, und dann, das ist die Connection, der Vater von Kevin hat sich dann Tony Soprano angeschlossen.
Stimmt, stimmt.
Ja, da ist ja der
wurde ja spielsüchtig, genau.
Der Schauspieler ist bei den Sopranos auch dabei. Da ist er ein Polizist
oder so. Ein spielsüchtiger Bulle, der Schulden bei der Mafia hat. Stimmt.
So eine geile Theorie. Ja. Ach cool, ja genau, dann wird es ein bisschen weihnachtlicher.
Der wird spielsüchtig, weil Kevin erschossen wurde.
Ja.
Übergeil, so. Hammer.
Die krasse Köln haben wir schon, naja, eine Filmidee.
Zerpflück.
Scorsese, was meinst du, will ich haben. Genau, da wird es ein bisschen ruhiger nächstes Mal und das ist jetzt erstmal alles zu diesem Fall, würde ich sagen.
Sagen Sie tschüss.
Tschüss.
Prost.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.